Ja, wir müssen mal gucken, was war zuerst, die Henne oder das Ei, ne? Das heißt, wenn ich halt schon immer wieder so eine Abwertung, ob die jetzt direkter oder subtiler und so weiter, aushalte in der Beginn. Das beginnt nämlich, bei toxischen Beziehungen beginnt das erst nicht nach dem 7. Ehejahr. Ne? Das beginnt sehr, sehr, sehr früh. Es beginnt meistens schon bei den ersten Treffen, kann dann auf einmal schon so die ersten Bemerkungen kommen. Das war, hey, das Kleid heute sieht ein bisschen dick aus. Du hattest doch mal ein anderes Outfit, das sieht doch deutlich besser aus. Ja? Das sind so kleine Kommentare, ja. Damit baut sich das Stück für Stück auf. Und wenn ich selber eigentlich selbst beziehungsfähig bin, gute Beziehung zu mir habe oder auch eben stabilen Selbstwert, würde ich super früh darüber irritiert werden. Also super früh, wenn ich denke, was labert er? Also das heißt, dass ich da so reinsickern kann, würde ich schon immer ein bisschen auf dieser These bestehen bleiben. Das hat damit zu tun, wenn der Selbstwert schon angeknackst war vorher. Und das wird dann nochmal verstärkt durch diese Dynamik.
Du lernst jemanden kennen und anfangs fühlt sich alles ganz leicht an. Tägliche Nachrichten, viele Komplimente und dieses Gefühl, endlich sieht mich jemand wirklich. Und langsam fängt es zu kippen an. Auf einmal meldet sich die Person tagelang nicht mehr. Irgendwie bist du plötzlich schuld an allem. Du bist zu laut, du bist zu kompliziert. Du erinnerst dich falsch an Situationen. Und du merkst, wie du immer mehr anfängst, an dir selbst zu zweifeln und dich ständig zu erklären. Du entschuldigst dich viel öfter, als dir lieb ist und wirst dabei immer kleiner und kleiner und kleiner. Wie kann aus so viel anfänglicher Nähe so schnell Druck werden? War das von Anfang an vielleicht gar nicht echt? Oder übersieht man solche Zeichen einfach, wenn man mittendrin ist? Ich sitze hier heute mit Emanuel Erk. Er ist Beziehungscoach und Therapeut und begleitet Menschen dabei, toxische Beziehungsmuster zu erkennen und zu verstehen, wo sie eigentlich herkommen. Sein Weg dahin ist ziemlich persönlich entstanden. Er selbst hat mehrere schwierige Beziehungen erlebt und genau das später zum Ausgangspunkt seiner Arbeit gemacht. Heute hilft er Menschen dabei, Zusammenhänge zu erkennen, also nicht nur, was in Beziehungen schiefläuft, sondern auch warum. Und dieser Blick führt weiter zurück, als man denkt, nämlich bis in unsere frühen Erfahrungen. Heute sprechen wir über Lovebombing, also darüber, was dahinter steckt, wie sich das anfühlt, wenn große Euphorie plötzlich in Kontrolle oder Manipulation kippt. Und woran du merkst, hey, diese Beziehung tut mir eigentlich gar nicht mehr gut. Sie macht mich nicht stärker, sondern kleiner. Mehr von ihm findest du übrigens unter emanuelerk.com und auf Instagram.
Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.
Du bist Beziehungscoach. Wie wird man Beziehungscoach?
Ich glaube, man wird meistens Beziehungscoach aufgrund der eigenen Geschichte. Das ist, glaube ich, so ein klassischer Beruf, wo man aufgrund der eigenen Fragen, die man sich irgendwann im Leben stellt, irgendwie reinrutscht. Also sowas primär bei mir. Das heißt, ich würde sagen, alle Lebensbereiche liefen immer ganz gut. Und Beziehung war einfach immer das, wo ich so die größten Krisen, die größten Nöte erlebt habe. Und irgendwann nach der x-ten gescheiterten Partnerschaft habe ich mir dann einfach die Frage gestellt, hey, was hat es damit auf sich? Das kann es doch nicht gewesen sein. Und habe mich dann irgendwie immer mehr in diese Themen reingefuchst, so wie es wahrscheinlich viele machen, die auch diesen Podcast hören. Habe ich auch das erstmal gemacht, Podcast gehört, Bücher gelesen. Und irgendwann hat mich dieses Thema einfach komplett entfacht. Also einfach zu merken, was so ein Universum da aufgeht dahinter. Also wie stellvertretend einfach unsere Partnerschaft für so viel steht. Und was für ein tiefer Selbstbegegnungsprozess das ist. Und dann wurde irgendwann aus der eigenen Neugierde irgendwie auch die eigene Berufung. Und bin dann irgendwie mehr und mehr so reingerutscht in das Arbeiten. Thema als Beziehungscoach und als Therapeut. Und ja, das Schönste, was man, glaube ich, machen kann, Menschen in diesem Bereich begleiten zu dürfen.
Und du schaust jetzt wahrscheinlich auch ganz anders rückblickend auf deine gescheiterten Beziehungen mit dem Wissen von jetzt, oder?
sicherlich, ja. Ich meine, immer wenn man in solchen Beziehungen drinsteckt, dann ist man ja total gefangen in dieser Verstrickung. Das heißt, so, wenn ich damals in dieser Beziehung war, hat sich natürlich immer so angefühlt, dass du denkst, hey, es passt hier nicht zwischen uns oder irgendwie sie ist schuld oder stimmt was hier nicht mit mir. Ja. Und wenn ich jetzt natürlich mit der ganzen Erfahrung zurückblicke, ist es ein bisschen ein nüchternerer Blick. Ne? Das heißt, es gibt halt einfach so ganz, ganz offensichtliche Dynamiken in Partnerschaften und die verstricken sich dann einfach, ja. Und dass wenn wir halt einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, dann beginnen wir immer weiter in eine Dynamik reinzurutschen, wo wir einander verletzen. Und dann ist irgendwann so der letzte Punkt, wo wir merken, okay, ich halte sie nicht aus. Und dann geht es einfach in die Trennung. Ja. Aber dass dahinter eigentlich mehr steckt als einfach nur eine Inkompatibilität, das war mir, glaube ich, damals nicht in dem Ausmaß bewusst wie heutzutage.
Das heißt, du schaust nicht nur auf das Fehlverhalten in Anführungszeichen deiner Partnerin zurück, sondern kannst auch dich ganz klar reflektieren und sagen, darf ich mich vielleicht nicht gut verhalten?
Ja, nicht nur das, sondern uns muss eher klar sein, halt, wodurch entstehen überhaupt solche Grundmuster. Also wenn wir jetzt halt so gesellschaftlich schauen, ist es ja scheinbar für uns fast normal, dass Menschen Beziehungsprobleme haben. Aber das ist eigentlich nicht normal. Ja, sondern wenn wir es ein bisschen weiter zurückführen, hat es ja damit zu tun, dass wir schauen müssen, wo entsteht denn ursprünglich unser ganzes Verhalten innerhalb von Beziehungen und Partnerschaften. Und das ist eigentlich mittlerweile sehr gut belegt, dass es in den ersten Lebensjahren entsteht. Also bis zum 6., 7. Lebensjahr sind halt so die Hauptprägungen, die wir bekommen, rein um unser Bindungsverhalten, zu dem, wie wir in Beziehungen uns verhalten, was wir erwarten, wie sich Beziehung anfühlt und so weiter. Und diese Grundprägung, die wir haben, die übersetzt sich dann später in Partnerschaften. Das heißt, ich suche dann Partner, mit denen ich ähnliche Dynamiken wiederhole von damals. Ich wiederhole Muster, die ich in der Kindheit entwickelt habe. Und das ist eigentlich, was zu unseren klassischen Beziehungsproblemen heutzutage führt in Partnerschaften. Oder das auch, was so ein bisschen das Thema bei uns heute ist, dieses Thema toxische Beziehung. Ja, das entsteht einfach genau durch genauso frühe destruktive Erfahrungen, die wir dann wieder reinszenieren.
Wo würdest du denn sagen, lohnt sich eine Beziehungstherapie und wo ist wirklich Abstand der beste Weg?
Das eine ist halt immer allgemein, sage ich halt immer, solange die Liebe noch da ist zwischen beiden, also noch ein Wollen miteinander zu gehen, ne, ist einfach sehr, sehr viel möglich. Ne, das ist erstmal so ein bisschen die allgemeine Beschreibung. Wenn wir jetzt von destruktiven oder toxischen Dynamiken sprechen, dann gibt es natürlich einfach Verhaltensweisen, die absolut grenzwertig sind. Das heißt, wenn ich in einer Beziehung bin, wo es zu körperlichen Übergriffen kommt, emotionalen Missbrauch, stärksten Manipulationen, das ist jetzt nicht, wo ich von außen sagen würde, ah, da lass uns doch mal dran arbeiten, weil häufig ist der Täterpart in der Partnerschaft überhaupt sehr, sehr begrenzt veränderungsfähig. Ja, also das ist etwas, wo man wirklich die Beziehung in Frage stellt, wo auch in seltensten Fällen die Täterseite sagt so, hey, lass mal in die Paartherapie gehen. Sondern das ist ja ein Teil der Dynamik, dass man immer sagt, hey, du bist schuld und das ist deins. Und das ist etwas, wo man sagt, hey, das ist jetzt nicht, wo man sagt, arbeite nur genug an deinen Themen und dann kriegen wir schon mit der Beziehung hin. Sondern da bedeutet manchmal das Arbeiten an den Themen, sich aus so einer Beziehung rauslösen zu können.
Muss man vielleicht auch sagen, dass es kann um Themen gehen, wahrscheinlich wie Kommunikationsprobleme, aber wenn dich eine erwachsene Person wiederholt anlügt, der erklärst du nicht mehr, dass man das nicht macht, wenn sie es nach dem ersten Mal nicht versteht, oder? Weil das ist dann so ein grundsätzliches...
Kommt ein bisschen auf die Lüge an, Katrin. Also ich würde es nicht zu pauschal sagen, ja, weil es gibt ja auch, also ich meine, Lügen oder Unwahrheiten ist auch ein Teil einer Schutzstrategie. Das heißt, das muss man natürlich differenzierter in der Beziehung betrachten. Ja. Also wenn es jetzt eine komplette Identitätslüge ist und die Person sich komplett als jemand anderes darstellt, als er eigentlich ist, was okay, ist das eine. Wenn es irgendwie Lügen sind, wo man Sachen zurückhält oder nicht teilt, da würde ich natürlich als Beziehungscoach jetzt nochmal ein zweites Mal hinschauen. Weil wenn wir in einer Beziehung nicht ehrlich auftauchen, hat es natürlich nicht nur damit zu tun, dass der andere einfach nicht passt und wir sollten die Beziehung beenden, sondern es kann mehrere Hintergründe haben. Es kann entweder damit zu tun haben, dass ich vielleicht jemand in Beziehung bin, der sehr kontrollierend ist, ja. Und da erschaffe ich so einen Raum, wo der andere die ganze Zeit das Gefühl hat, so Gott, oh Gott, ich darf bloß nichts Falsches machen, sonst eskaliert es und sonst haben wir wieder Drama. Das führt zum Beispiel bei Partnerschaften dazu, dass eine Seite sich immer mehr verschließt und dann auch irgendwann teilweise lügt oder Sachen einfach nicht mehr erzählt, ja. Jetzt einfach zu sagen, ah, du bist der Böse und wir sollten uns einfach trennen, das wäre viel zu eindimensional. Genauso auf der anderen Seite. Ne? Das heißt, wenn jemand das Gefühl hat, ich darf nicht wirklich die Wahrheit sagen in einer Partnerschaft, hat es auch nicht immer nur damit zu tun, dass diese Person einfach nur toxisch ist, sondern es hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie ganz früh auch in der Kindheit die Erfahrung gemacht hat, ich wurde für das, wie ich bin, total beschämt, abgelehnt oder habe immer die Botschaft bekommen, so wie ich bin, bin ich falsch. Ja, und dann kann es ein Teil des Schutzmechanismus sein, wie so eine Scheinidentität aufzubauen oder halt eben nicht mit einem aufzutauchen. Ja, so. Und wenn jemand bereit ist, sich da mit auseinanderzusetzen, was vielleicht der Antrieb hinter dieser Unwahrheit ist, ist da auch viel möglich in einer Beziehung.
Jetzt reden wir ja heute über toxische Beziehungen. Wann ist eine Beziehung toxisch?
Ja, der Begriff wird erstmal sehr, sehr inflationär benutzt. Das sind so ein bisschen die Modebegriffe, toxisch, narzisstisch und so weiter, ja. Wobei ich halt immer sagen muss, dass das halt einfach diesen Begriffen nicht gerecht wird. Also wenn wir wirklich von toxischen Beziehungen sprechen, dann sind das wirklich weitgreifende Beziehungen. Ja. Also jegliche Irritation in Beziehungen gleich als toxisch zu bezeichnen, sich als sehr, sehr problematisch, ja. Das heißt, wenn wir wirklich von toxischer Beziehung sprechen, das sind Beziehungen, wo es halt wirklich Richtung Übergriffigkeit geht. Also wo man komplett manipuliert wird innerhalb einer Partnerschaft, wo es konstantes Gaslighting gibt und wo ich merke, dass Stück für Stück die Beziehung mich, mein Selbstwert immer weiter zerstört und kaputt macht. Ja? Und wo wir uns einmal immer weiter darin verlieren und immer mehr Schaden nehmen in der Beziehung, als dass diese Beziehung irgendwas Konstruktives oder Nährendes für uns hat. Ja. Aber wie gesagt, wirklich toxisch gehört für mich in dieses Spektrum wirklich von emotionaler Übergriffigkeit, körperlicher Gewalt und sowas. Ja. Also das sind halt Beziehungen, die so toxisch sind, wo man sagt, hey, das ist etwas, wo es wirklich wichtig ist, hier einen Schussstrich gerade zu ziehen, weil das einfach weitreichende Folgen haben kann für uns, so eine Beziehung überhaupt das wieder zu verarbeiten.
Jetzt hast du den Begriff Gaslighten benutzt. Magst du den mal erklären für unsere ZuhörerInnen?
Ja, Gaslighten bedeutet letztendlich, dass ich einfach die Wahrheit des anderen quasi abspreche oder verdrehe. Ja, so dass ich sage, hey, so wie du es erlebst, so habe ich das nicht gemeint. Ne? So ein typisches Beispiel, wie das in vielen Beziehungen als Gaslighting vorkommt, ist zum Beispiel, wenn ein Partner mal so ein bisschen ironisch ist. Ja? Also diese typischen ironischen Bezeichnungen oder ein ironischer Witz, so von wegen, ach, du bist doch immer hier so ein bisschen unser Couch-Potato und so weiter. Und der andere fühlt sich dadurch verletzt und sagt, hey, das ist nicht okay. Ja? Und dann sagst du, hey, das war doch nur ein Spaß. Ja, das ist schon so eine ganz leichte Form von Gaslighting. Und dann gibt es das irgendwann wirklich in gravierenderer Form, was wir bei sehr destruktiven Beziehungen sehen. Da wird immer die Wahrheit abgesprochen. Also das heißt, Sachen, die passiert sind, wird einfach gesagt, nee, das war nicht so. Das habe ich nie so gesagt. Das habe ich nie so gemeint. Das hast du falsch verstanden. Ja. Und das führt dann in der Beziehung irgendwann zu einer kompletten Verwirrung auf der anderen Seite, dass ich gar nicht mehr weiß, warte mal, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was, ne? Und das macht uns komplett manipulierbar und instabil. Ja. Und dann beginnen wir halt immer wieder reingezogen zu werden in solche Beziehungen oder Partnerschaften.
Man fängt wahnsinnig an, an sich selbst zu zweifeln. Wenn man ja immer erstmal so davon ausgeht, so, ja, okay, dann erinnere ich mich falsch. So, man glaubt ja nicht, dass der andere das irgendwie mit System macht oder so. Das ist gefährlich.
Genau. Ja, und das ist immer so dieser Start von, also toxische Beziehungen funktionieren nur auf einem sehr, sehr geringen Selbstwert. Das heißt, ich muss quasi den Selbstwert meines Partners immer kleiner und mehr zerstören, ja, um ihn quasi in so einer Position zu haben, ihn in so unglaublich ungesunden Beziehungen zu erhalten. Weil wenn man von außen drauf schaut, fragt man sich natürlich, wie kann ein Mensch es aushalten, in einer Beziehung zu sein, wo ich vielleicht Übergriffigkeit erlebe, wo ich vielleicht tagelang ignoriert werde, abgewertet werde. Würde jeder von außen sagen, wie kannst du das zur Hölle antun, ja? Aber es geht nur, wenn ich eben selber halt einfach schon so einen kleinen Selbstwert habe, dass ich glaube, das aushalten zu müssen oder irgendwo glaube, ich hätte es nicht anders verdient oder so etwas, ja. Deswegen spielt einfach Gaslighting und diese ganze Wahrnehmungsverdrehung eine riesige Rolle bei toxischen Beziehungen.
So, lass uns das mal kurz sammeln. Ein wichtiger Punkt, unsere Beziehungsmuster entstehen oft schon ziemlich früh. Also nicht erst im Erwachsenenleben, sondern schon in den ersten Jahren. Deshalb lohnt es sich manchmal nicht nur zu fragen, hey, warum passt diese Person nicht zu mir, sondern auch, was kenne ich davon vielleicht schon von früher? Und noch was, nicht jede schwierige Beziehung ist automatisch toxisch. Konflikte gehören dazu, auf jeder menschlichen Ebene. Problematisch wird es dann, wenn Manipulation dazukommt, Gaslighting oder wenn dein Selbstwert mit der Zeit immer kleiner wird. Spätestens dann ist Abstand oft ein wichtiger Schritt. Und ein dritter Punkt, der mir hängen geblieben ist. Gaslighting beginnt oft ganz unscheinbar. Mit Sätzen wie, ja, war doch nur Spaß oder ja, du übertreibst. Oder wenn du merkst, dass du immer öfter an deiner eigenen Wahrnehmung zweifelst, ist das ein ziemlich klares Warnsignal. So, und jetzt wieder zurück zu Emanuel. Warum behandeln Menschen andere Menschen so? Ist es ein böser Wille oder ist es erlerntes Verhalten oder nicht erlernte Art, mit Konflikten umzugehen? Woher kommt es, dass ich versuche, den Selbstwert von anderen zu destabilisieren, um dann so kleine Manipulationstricks zu machen?
Ja, wir müssen hier erstmal so vielleicht zwei Ebenen erstmal unterscheiden. Also wir können es gerne analysieren, aber mir ist immer wichtig zu sagen, damit will ich das nicht gutheißen. Also man kann es erklären und dennoch ist es furchtbar, dass Menschen sowas einander antun. Ja? Die Erklärung dahinter ist halt meistens beim Täter bereits halt eine schwerste Traumatisierung der eigenen Kindheit. Also diese Menschen haben häufig eine Kindheit erlebt, wo es bereits eben Übergriffigkeit gab, extreme Kontaktabbrüche, ja, vielleicht körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, ja. Und dort halt einfach meistens schwerst traumatisiert wurden und schwerste Ohnmachtserfahrungen gemacht haben. Und dadurch beginnen wir als Kind den Schutz zu entwickeln, zu sagen, ich möchte nie wieder mich so fühlen wie damals, ganz vereinfacht gesagt. Also muss ich in eine Machtposition kommen. Ja? Ich will mich nie wieder so klein, wertlos fühlen. Und deswegen manövriere ich mich immer in Beziehung in eine Machtposition, versuche immer Kontrolle zu behalten, ja. Und das mache ich dann quasi über diese diversen Wege, ja, eben durch Gaslighting, durch Abwertung des anderen, durch den anderen über mich stellen, durch den anderen in Abhängigkeiten treiben, ja. Und dadurch entsteht so ein Machtgefälle innerhalb der Partnerschaft und das hilft mir einfach, mich selber nicht mehr so klein und ohnmächtig zu fühlen, ja. Das ist der Hintergrund, weswegen Menschen so, vereinfacht gesagt, sich so etwas Schlimmes antun.
Kann sowas auch aus Unsicherheit kommen, dass ich das Gefühl habe, der andere oder die andere ist eigentlich, ich weiß nicht, hübscher oder erfolgreicher oder beliebter oder sowas, dass ich mir solche Leute suche und die so bewusst ein bisschen runterziehe?
Genau, also es hat eigentlich immer damit zu tun, dass der Täter selber einen sehr gestörten Selbstwert hat. also ganz tief im Inneren eigentlich die Überzeugung hat, ich bin wertlos, ich sollte nicht da sein, ich bin eigentlich nicht gewollt. Ja, das ist so die tiefste innere Überzeugung im Täter, die er meistens bewusst soweit nicht mehr mitbekommt. Ja, also und das können wir eben als Unsicherheit verstehen, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, und um diese eigene Unsicherheit nicht spüren zu müssen, beginne ich halt andere unsicher zu machen. Ich externalisiere quasi meine Not in die anderen. Ja, so. Das heißt, die fühlen sich so, ich fühle mich über die anderen gestellt und kann dadurch meine eigene Not abspalten oder muss sie nicht in dem Ausmaß fühlen.
Wie merke ich, wenn ich in einer toxischen Beziehung bin, dass ich zum Beispiel gegaslightet werde oder dass ich manipuliert werde? Das ist ja wahnsinnig schwer.
Ja, so schwer ist es nicht, weil ich schon normalerweise ziemlich früh merke, irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwas passt hier nicht. Ja. In solchen Beziehungen fühle ich mich nicht wohl, sondern solche Beziehungen bestehen aus einem Heiß-Kalt-Spiel. Also es ist eigentlich, dass ich mich nie richtig sicher genährt fühle in dieser Partnerschaft, sondern das ist immer gepaart von Unsicherheit. Ja, und es gibt ganz früh einfach schon Sachen, wo ich merke, das ist nicht ganz koscher, also was hier passiert. Ja? Und es gibt auch meistens schon, dass das Umfeld auch merkt, vielleicht, dass hier irgendwas los ist oder dass es nicht passt. Also ne, das hat ganz früh damit zu tun. Das Hauptproblem ist nur, wenn vielleicht jemand in so einer Beziehung landet, der generell nie etwas anderes im Leben kennengelernt hat. Ja, weil Menschen, die so dauerhaft in toxischen Beziehungen bleiben, hatten häufig eben schon eine solche Erfahrung in der Kindheit und auch ihre ganzen vorherigen Partnerschaften gingen in diese Richtung. Ja. So, und dadurch ist es manchmal so der Normalzustand, den wir dort erleben. Ja. Aber trotzdem gibt es häufig so ein Gefühl, so hey, das kann es doch nicht sein. Was eher das Herausfordernde ist, dass toxische Beziehungen ja nie nur negativ sind, sondern sie bestehen meistens aus so ein sehr zwei Extremen zwischen diesem totalen, hier stimmt irgendwas gar nicht und dann so eine positive Seite von wegen, hey, wir sind lieben einander so sehr, wir sind Seelenverwandte und so wie mit dir fühle ich mich mit niemandem. Ja, so. Und wenn ich diese Extreme fühle, ja, das ist das, wo wir aufpassen müssen. Also wenn diese Beziehung einfach wirklich aus Tag und Nacht besteht und immer ein Hoch und Runter und extrem viel Drama, da sollten die Alarmsignale klingeln.
Weil die Person auf der einen Seite, so wie du schon sagst, so der beste Freund ist, der einem so viel Liebe und Zuneigung überschüttet und im nächsten Moment hält er die komplett zurück, weil du hast dich gerade falsch verhalten und jetzt rede ich 3 Tage nicht mit dir. Und dann hat man selber so das Gefühl, naja, wenn der ist so lieb zu mir, es muss ja an mir liegen.
Genau. Und ein Teil dieser Manipulation funktioniert ja so, dass du in toxischen Beziehungen wie von deinem ganzen Umfeld abgeschnitten wirst. Das heißt, es wird ja auch die Botschaft immer gesendet, wir beide gegen die Welt. Ja, also dieses, wir beide sind, ich bin für dich da, mir kannst du vertrauen, ich bin der Einzige, der dich wirklich liebt, ich bin immer an deiner Seite, ja. Also das wird auch aufgebaut auf der anderen Seite, ja. Und wie gesagt, es ist halt nicht, dass jeder Mensch in solchen Beziehungen landen kann. Das ist nicht so, sondern ich muss quasi schon so eine prädestiniert sein dafür. Das heißt, da gibt's in mir halt häufig schon eine Verletzung in diese Richtung, ja, dass ich halt einfach eben entweder so einen riesigen Mangel an Liebe erlebt habe oder ich halt so schnell in so eine Abhängigkeit rutsche, selber, wie gesagt, einen sehr, sehr schwachen Selbstwert habe. Ja. Das ist das, was mich so in dieses Extreme anzieht.
Okay, aber ist es zwangsläufig der schwache Selbstwert oder ist es so das Festhalten an der anderen Person, dass man sich immer denkt, na, die meint es ja nicht so. Also das muss ja ein Missverständnis sein, das muss ja irgendwie geklärt sein. Denke ich dann automatisch von Anfang an schlecht von mir oder kann das auch das Ergebnis von diesen ganzen Degradierungen von der anderen Person sein? Dieses kleine, schleichende Runterziehen?
Ja, wir müssen mal gucken, was war zuerst die Henne oder das Ei, ne? Das heißt, wenn ich halt schon immer wieder so eine Abwertung, ob die jetzt direkter oder subtiler und so weiter, aushalte in der Beziehung. Es beginnt nämlich, bei toxischen Beziehungen beginnt das erst nicht nach dem 7. Ehejahr. Ne? Das beginnt sehr, sehr, sehr früh. Ja, das heißt, es beginnt meistens schon bei den ersten Treffen, kann dann auf einmal schon so die ersten Bemerkungen kommen. Es sagt, hey, das Kleid heute sieht ein bisschen dick aus. Ja, so, du hattest doch mal ein anderes Outfit, das sieht doch deutlich besser aus. Ja, das sind so kleine Kommentare, ja. Damit baut sich das Stück für Stück auf. Und wenn ich selber eigentlich selbst beziehungsfähig bin, gute Beziehung zu mir habe oder auch eben stabilen Selbstwert, würde ich super früh darüber irritiert werden. Also, super früh, wenn ich denke, hä, was labert der? Ja, so. Also das heißt, dass ich da so reinsickern kann, würde ich schon immer ein bisschen auf dieser These bestehen bleiben. Das hat damit zu tun, wenn der Selbstwert schon angeknackst war vorher. Und das wird dann nochmal verstärkt durch diese Dynamik.
Spannend, ja. Weil ich habe Freundinnen und Freunde in meinem Umfeld, die eigentlich sehr extrovertiert und sehr selbstbewusst. Und die sind eine Erscheinung, wenn sie in den Raum kommen. Und 2 von 3 waren schon in so einer Beziehung, wo man danach von außen gesagt hat, Mensch, ich erkenne dich gar nicht wieder. Also du machst dich so klein neben dieser Person, da geht's doch nicht mit rechten Dingen zu.
Ja, es liegt daran, weil Menschen unterschiedliche Identitäten haben, weißt du? Das heißt, Menschen, die einen schwachen Selbstwert haben, bedeuten nicht, dass die wie ein Schluck Wasser durch die Welt laufen. Ja, also schau dir mal an, so allein wenn wir auf viele Prominente schauen und so weiter, ja, dann bei vielen, ohne dass man es jetzt vielleicht direkt unterstellen kann, aber hätte ich die Hypothese, dass da drunter schon ziemlich angeknackster Selbstwert steht, ja, dass man so etwas sich aufbaut, tun muss und so weiter, ja. Das heißt, Menschen, die einen angeknacksten Selbstwert haben, können nach draußen gerade total extrovertiert wirken, total selbstbewusst, ja, aber das ist immer die Frage, ob das wirklich das rein Authentische ist oder ob es ein Teil der Strategie ist. Ja, und das ist das, was man meistens beobachtet. Das ist auch ein erlerntes Muster, von wegen, ich bin nach außen super offen, lustig und so weiter. Ja, aber je näher man mir dann wirklich kommt, desto mehr stößt man dann auf diesen verletzten Kern. Ja, und dadurch widerspricht sich das komplett nicht, dass man im Freundeskreis die Leute als super offen, selbstbewusst erleben kann und dann auf einmal in einer Beziehung brechen die komplett zusammen. Ja, weil eine Partnerschaft hält uns eigentlich immer das am meisten vor, was wir am stärksten verdrängt haben. Also nichts ist so ehrlich zu uns wie eine Beziehung. Da kommen wir am meisten mit diesen ganz, ganz tiefen Kernthemen in Kontakt, weil diese partnerschaftliche Beziehung einfach am nächsten ist an der Beziehung zwischen, die wir zwischen Mutter und Kind hatten damals oder zwischen Vater und Kind. Ja, also das ist am nächsten dran, dass genau diese Gefühle und Zustände von damals auftauchen. Ist nicht vergleichbar wie mit Freundschaften oder im beruflichen Kontext oder so etwas. Ja, die sind bei weitem nicht so aktivierend oder triggernd wie eine Liebesbeziehung.
Jetzt ist es ja so, wenn ich dann diese toxischen Muster feststelle und gehen möchte und den Schlussstrich ziehe, dann kommt ja ganz oft die andere Person und ist die einsichtigste und liebste Gestalt, die man sich vorstellen kann. Und es tut mir leid und ich suche mir Hilfe und bla. Woran erkennt man, dass das Blödsinn ist und dass man wirklich seinen Weg beibehalten sollte?
Ja, du merkst es halt meistens, also wenn wir diese ganze Vorgeschichte haben, die wir jetzt gerade hier besprochen haben, ja, dann ist dieses Ankommen zur Trennung einfach nur die nächste Schlussfolgerung. Weil Menschen, die dieses Kontrollverhalten haben, diese Machtposition haben wollen, ja, die versuchen ja das bis zum letzten Moment. Und wenn die Trennung kommt, dann beginnen sie ja die Kontrolle zu verlieren oder dich zu verlieren und versuchen das dann zu verhindern, ja. Und dann wird quasi zur nächsten Manipulation gegriffen, ja. Und hier muss man immer sagen, wir sprechen über das Ganze natürlich von außen jetzt gerade. Die Menschen, die da drin involviert sind, auch der Täter, der würde das niemals so bewusst bezeichnen können in vielen Fällen. Also das muss man auch manchmal sagen, dass es nicht so eine ganz bewusste Handlung ist, dass man denkt, oh, ich verliere jetzt die Kontrolle, die will sich jetzt trennen, ah, jetzt mache ich hier auf das arme Wesen und ich tue alles und komme wieder, ne? Sondern das fühlt sich dann auch in dem Moment für diese Menschen so an, ja. So, weil sie versuchen ja diese Macht zu erhalten, um den anderen bei sich zu behalten und nicht wieder Verlust erfahren zu müssen. Ja, und dann haben sie verschiedene Wege entwickelt, um das auf ihre Art und Weise zu erhalten. Ja. Und dieses Klammern am Ende und Versprechung machen, ja, das ist dann einfach so ein bisschen der letzte Strohhalm, zu dem gegriffen wird.
Hattest du dann auch schon Pärchen, wo du ganz klar toxische Muster festgestellt hast?
Klar, klar. Also es kommen natürlich diejenigen gerade ins Beziehungscoaching, die den höchsten Leidensdruck haben. Ja, das heißt, das ist tagtäglich haben wir das. Ja. Menschen, die halt einfach in der Beziehung Sachen aushalten mussten oder feststecken in Beziehungen, aus denen sie sich nicht lösen können, die genau sowas erfahren haben. Ja. Die haben halt natürlich auch den höchsten Leidensdruck und dann am ehesten auch die Bewegung zu sagen, ich muss hier irgendwas tun. Ja, so, das geht so an der Stelle nicht weiter. Ja. Aber bei so ganz starken toxischen Mustern ist eigentlich meistens so, dass das Opfer der Beziehung zu uns kommt. Ja. Wie gesagt, die Täter ist auch ein Teil der Strategie, sind deutlich resistenter gegen Veränderungen oder sich da selbst in Frage zu stellen. Das passiert selten.
Verstehe. Also der sitzt dann oder die sitzt dann nicht auch auf der Couch und sagt, doch, meine Partnerin ist so wahnsinnig schwierig, sondern der Leidende kommt.
Es kann manchmal auch verdeckt sein. Also wir haben auch manchmal, dass Paare zu uns kommen, wo man erstmal denkt, okay, was soll das Ganze hier? Das passt doch eigentlich. Und dann im Laufe der Sitzung sieht man auch mehr, wie halt immer ein Image nach außen verkauft wird. Ja, also auch innerhalb der Paarsitzung beginnt dann jeder sich, oder auch gerade der Täterpart, sich versuchen, gut zu verkaufen oder sehr reflektiert zu sein. Sowas muss man natürlich irgendwie erkennen und mitkriegen. Also ist das jetzt wirklich hier eine echte Reflexion? Ist da jemand wirklich einsichtig oder ist es auch so eine subtile Manipulation, die da passiert?
Ihr merkt schon, das Thema ist wirklich nicht so einfach. Toxisches Verhalten entsteht oft nicht einfach so. Häufig stecken dahinter sehr alte Erfahrungen, manchmal auch Verletzungen aus der Kindheit. Das erklärt einiges, macht das Verhalten aber natürlich nicht okay. Dann dieses typische Heiß-Kalt-Muster. Erst ganz viel Nähe und große Worte wie du bist meine Seelenverwandte, du bist der schönste Mensch, den ich kenne. Und kurz darauf Rückzug, Schweigen, Abwertung. Und wenn sich das wiederholt, lohnt es sich genauer hinzuschauen. Und noch ein Punkt, viele kennen das. In dem Moment, wo man innerlich auf Abstand geht oder sogar gehen will, wird plötzlich alles wieder sehr liebevoll und verständnisvoll. Quasi wie früher. Das kann echte Einsicht sein. Oft ist es aber auch der Versuch, die Beziehung schnell wieder zu stabilisieren, ohne dass sich wirklich etwas verändert. Hierbei geht es um Macht und um Kontrollverlust. Hast du es dann auch oft bei denen, bei denen der Leidensdruck größer ist, so einen Moment, wo der Groschen wirklich fällt, wenn man es mal benennt, was da gerade passiert?
Ja, und es kann für viele halt super wichtig sein. Also, dass da endlich jemand im Außen ist, der sie bestätigt. Ne? Also der sagt, hey, das, was hier läuft, ist nicht okay. Ja, also, dass da eine Einschätzung gibt und dieses, das ist ja das Gegenmittel gegen dieses ganze Gaslighting. Ja, dass da eine externe Person ist, die auf einmal wieder so beginnt, das zu organisieren und mich in meiner Wahrnehmung wieder zurückbringt. Ja, dass ich wieder zu mir finde und wirklich merke, was ist da das Stimmige. Ja, und dann eben auch festzustellen, hey, ich halte gar nicht wirklich an ihm fest oder an ihr, an dieser Beziehung, sondern eigentlich versuche ich nur gewisse Gefühle, Traumata in mir einfach wegzuhalten und nie wieder fühlen zu wollen. Darum geht es nämlich ganz häufig, dass wir gar nicht diese Person unbedingt haben wollen, sondern die Idee von unserem Unterbewusstsein ist halt, wenn diese Person jetzt weggeht, dann bricht mein ganzes Leben zusammen. Ja, dann breche ich komplett zusammen, oder? Das ist so, weißt du, so eine ganz, ganz existenzielle Angst, ja. Und das hat damit zu tun, dass wir solche Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben, ne? Also wenn wir starke Verlusterfahrungen in der Kindheit gemacht haben, Eltern, die uns eingesperrt haben oder was auch immer uns angetan haben, haben wir genau diese existenzielle Not und Ängste erlebt. Und das versuchen wir dann einfach auf alle, mit allem in der Welt zu verhindern. Ne? Und deswegen halten wir an solchen super ungesunden Beziehungen dann sogar fest im schlimmsten Fall.
Was rätst du denn Betroffenen in toxischen Beziehungen, wie sie sich am besten lösen können?
Es kommt auch an, wie stark das Ganze ausgeprägt ist. Also das heißt, wenn es noch in einem Ausmaß ist, wo derjenige handlungsfähig ist und so weiter, ja, dann muss man halt wirklich halt einfach klar werden, eine Grenze ziehen, rauskommen, ja. Aber wenn es wirklich eine wirklich toxische Beziehung ist und jetzt nicht die Social Media toxische Beziehung, ja, dann braucht es externe Unterstützung. Also das ist selten, dass man da alleine rauskommt. Also da bist du so verstrickt häufig und es braucht quasi wie so eine zusätzliche Stabilisierung, ja, also durch einen Beziehungscoach oder durch einen Therapeut, ja, wo ich merke, hier ist ein Bereich, wo ich merke, da ist jemand da, ne, und das stabilisiert mich, das hält mich, das bietet mir überhaupt erst die Möglichkeit rauszukommen, ja, aus dieser Verstrickung mit dem anderen, ja, und dann mit einem gewissen Abstand wirklich darauf zu blicken, ist das die Beziehung, die ich für mich wünsche oder ist das, was für mich wirklich möglich ist? Und dass dann jemand auch da ist, mich durch diese ganz existenziellen Gefühle und Nöte, die ich erlebe, durchzubegleiten, die dort aufkommen. Ja, weil alleine komme ich da nicht durch, ja, sondern da bin ich immer in der Vermeidung, weil es einfach sich so teilweise so unaushaltbar anfühlt.
Ich meine, ich habe zum Weltfrauentag auch erst so eine Studie gelesen, dass es für Frauen in gewalttätigen Beziehungen, gerade wenn dann auch noch Kinder involviert sind, nahezu unmöglich ist, aus diesem Konstrukt selber auszubrechen. Weil Leute ja oft von außen kommen und sagen, naja, geh halt. Also die Tür ist doch da, aber es braucht Hilfe von außen, die einen Weg eröffnen und einen Weg ermöglichen, sodass es oft gar nicht so einfach ist.
Ja, ist der schlimmste Tipp, den man einem Menschen geben kann in dieser Situation, ist der Tipp, geh einfach. Ja, also das ist wie wenn du, also ich will gar nicht andere Beispiele in die Richtung nehmen, aber es wird einfach dem Ganzen in keinster Weise gerecht und man kann sich nicht vorstellen, wie groß sich diese Not anfühlt in dieser Beziehung. Und dann ist eben genau, was du beschreibst, kommen dann häufig noch diese äußeren Faktoren mit dazu. Das heißt, man ist nicht nur emotional abhängig von dem anderen, sondern dann ist diese emotionale Abhängigkeit noch gepaart durch äußere Umstände. Das heißt, ich bin dann finanziell abhängig, durch die Lebenssituation, dann durch irgendwelche Ideen, die Familie erhalten zu wollen, eine heile Familie für meine Kinder und na, da spielt dann so, so viel rein, was mich einfach in dieser Beziehung bindet oder in dieser Verstrickung hält.
Wenn wir jetzt nochmal ganz zum Anfang zurückgehen, ne? Ich lerne jemanden kennen. Erstmal ist es ja nicht so schlimm, wenn jemand sagt, hey, keine Ahnung, das andere Kleid stand dir besser als das, was du jetzt anhast. Und im nächsten Moment sagt er wieder, oh, krasses Outfit. Schuhe passen voll gut, ne? So, das ist ja dann, wie du schon, das ist ja am Anfang ganz treffend als Beispiel gesagt. Was sind so die ersten Warnsignale, wo ich wirklich merken sollte, hey, das ist jetzt kein Missverständnis mehr?
Es gibt erstmal so ein bisschen das Klassische, was man ja immer beschreibt, das ist erstmal das Lovebombing, ne? Das ist immer, was so häufig als erstes Kriterium gesagt wird. Würde ich aber nicht zwingend immer so sagen. Das kann auch anders starten, ne? Aber ganz häufig kann es erstmal mit so einer großen Intensität beginnen, ne? Dass jemand ist, der dich komplett überschüttet mit Liebe, Zuwendung, Zukunftsversprechen und sowas, ja. Dass man sich schon denkt, so, wow, mit dir ist alles anders, ja. Das heißt, das macht auch toxische Beziehungen so verführerisch, weil sie halt so eine hohe emotionale Intensität und Ladung haben. Was aber kurz darauf meistens folgt, ist halt einfach normalerweise fast immer ein Nähe-Distanz-Spiel. Das kommt immer irgendwann dazu, ja. Also, dass wir dann häufig dann eben so ein Thema haben, wir können das vielleicht doch nicht und ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin und dann, ich will doch mit dir, ja. Oder den anderen immer mit Distanz strafen, wenn er nicht so reagiert, wie ich es gern hätte. Ja, das heißt, sobald du nicht mehr antwortest, sobald du nicht so reagierst, kriegst du keine Antwort mehr von mir. Ja, oder wirst ignoriert oder wirst mit der kalten Schulter behandelt. Ja, und wenn du wieder brav bist, dann kriegst du wieder ein Leckerli. Ne? So, das heißt, das beginnt meistens ganz, ganz fein schon zu Beginn. Ne? So dieses, hey, wir haben irgendwie den ersten Schreib bei WhatsApp, der wird nicht ausdiskutiert, sondern da melde ich mich einfach bis morgen nicht mehr. Ja, und dann am nächsten Tag gibt's dann wieder eine Nachricht oder so etwas. Ja, also es beginnt schon immer durch diese subtilen Machtspielchen und Machtdynamiken.
Krass, also ich muss sagen, ich habe auch so ein bisschen Puls, während du das alles erzählst, weil du auch einige Sachen angesprochen hast, die so auf meine letzte Begebenheit zutreffen, von dem Outfit angefangen über dieses Distanzspiel und Gaslighten, wo du gerade redest. Das ist ganz schön doll, muss ich sagen.
Ich mag dich aber auch immer beruhigen, Katrin. Also das sind immer so kleine Parameter, über die wir sprechen. Ne? Man muss immer die Situation im Ganzen betrachten. Ja, also kann ganz schnell, dass man sich so über einzelne Punkte hier stürzt oder Merkmale, die wir hier durchsprechen und sich gleich denkt, oh mein Gott, ich bin mit dem größten Narzissten der Erde auf einmal in der Kennenlernphase. Ja, da würde ich immer am meisten sagen, hey, ganz locker durch die Hose atmen. Ne? Also das, weil diese Strategien, die wir beschreiben, die gibt es einfach in unterschiedlicher Ausprägung. Ja, jeder von uns wendet solche Strategien in stärkerer oder milderer Form auch an, weil jeder von uns Bindungsverletzungen in sich trägt. Ja, das heißt, das ist überhaupt ein Prozess, sich richtig auf jemanden einlassen zu können und nicht die ganze Zeit mit solchen Schutzstrategien zu reagieren. Also das eben sowohl an dich, aber auch an die Zuhörer. Ja, bitte nicht zu schnell jetzt die jetzige Beziehung oder Kennenlernphase wieder sofort beenden, weil man sagt, hey, nach diesem Podcast habe ich festgestellt, du bist absolut toxisch und davor muss ich mich schützen. Ja,
ja, um Gottes Willen.
Ja, das ist meistens auch ein bisschen zu undifferenziert.
Aber trotzdem mal gut in sich reinhören, ob einem die Situation gerade gut tut. Was ich ein ganz klares Alarmsignal finde, ist, wenn man es Freundinnen nicht mehr erzählt. Das konnte ich dann eben irgendwann auch beobachten, sowohl bei anderen als auch bei mir, dass man sagt, oh, wenn ich das ihr jetzt erzähle, dann schimpft sie, aber er meint es ja gar nicht so. Und außerdem will ich mit Geschimpfe jetzt nicht anhören, weil ich weiß ja selber, dass es, ne? Und das ist dann so das erste Warnsignal, wo man sagt, naja, okay, aber wenn du die andere Person immer erst erklären musst oder immer erst verteidigen musst, bevor du den Sachverhalt schilderst, dann ist da vielleicht der Wurm drin.
Genau, was sehr, sehr viel diese Dynamiken haben mit Scham zu tun. Das ist immer was, das Grundgefühl, was solche Dynamiken erhält. Also ein tiefes Gefühl von Scham, von falsch sein, das ist jetzt falsch, ja, ich darf nicht auflegen. Das ist so viel, was, also es wird immer fast Scham aktiviert oder Scham berührt. Das merken wir dann in diesen, dass wir niemandem mehr davon erzählen wollen, aber auch innerhalb der Beziehung ist Scham spielt eine riesige Rolle. Also dieses Falschfühlen und dadurch halt so in solche Richtung gedrängt werden können.
Ja. Verstehe. Hast du das Gefühl, dass gerade junge Menschen eher das Interesse an Beziehungen verlieren?
Das ist immer so ein Klischee. Also es ist immer so, dass, als ob jetzt durch die heutige Zeit sich da irgendwie signifikant was ändert und früher war es so oder so, würde ich überhaupt nicht so beschreiben. Ne? Wir haben natürlich gewisse Phänomene, die heutzutage mehr sind als früher. Das heißt, wir haben halt einfach eine gefühlte größere Partnerwahl. Früher hast du bist in einem Dorf groß geworden, ja, da gab es da, weiß nicht, 6 potenzielle Partner und davon hast du irgendwie die beste Partie ausgesucht und fertig. Ja. Heutzutage hast du das Gefühl, ich öffne eine App und da sind Millionen von Menschen, die mir scheinbar über einen Swipe zur Verfügung stehen. Und was dadurch halt einfach viel stärker sich schon entwickelt, ist halt so eine Objektivierung. Ja. Das heißt, wir objektivieren unsere Umgebung. Das heißt, der Partner dient, um dieses eigene Selbstbild, Weltbild zu vervollständigen. Der muss da genau reinpassen. Das ist schon ein bisschen stärker da. Aber das macht nur gewisse Dynamiken offensichtlicher, die auch früher schon vorhanden waren. Früher hat sich das einfach anders gezeigt. Da sind wir eher in so Abhängigkeitsbeziehungen bestehen geblieben, hatten überhaupt eine größere Abhängigkeit in früheren Generationen. Ja, aber am Ende ist es einfach das gleiche Thema, nur in einem anderen Mantel.
Vielen Dank. Hast du denn zum Abschluss noch so einen Relationship-Lifehack, den jeder kennen sollte?
Ich glaube, was ich hoffentlich ein bisschen mitgeben konnte innerhalb dieses Podcasts, dass wir schon uns ein bisschen erlauben, das Thema Beziehung ein bisschen komplexer zu betrachten. Also ich mag es nicht, damit jedem irgendwie schwerer machen, aber ich mag es, dass jeder schon einen gesunden Bezug dazu bekommt, dass Beziehung nicht etwas ist, wo wir nur den richtigen Tipp umsetzen müssen, nur die richtigen Sachen beachten müssen und dann funktioniert das Ganze. Ja, sondern dass wir halt verstehen, dass da ein ganz, ganz komplexes System im Hintergrund aktiv ist, was in Beziehung auftaucht und sich zeigt. Ja. Und deswegen helfen all diese Beziehungstipps und Strategien leider wenig, wenn es keinen wirklichen guten Boden darauf gibt. Das heißt, ich kann halt wirklich jedem sagen, hey, setz dich mit deiner Geschichte auseinander. Was hat dich geprägt? Wie bist du zu der Person geworden heute? Ja, erlaubt dir auch Unterstützung zu nehmen, wenn du das brauchst an der Stelle. Ja, und da wirklich ehrlich hinzusehen und Beziehung eher wie so ein Stellvertreter zu sehen. Ja, Beziehungen spiegeln mir, signalisieren mir etwas, was eigentlich an einer ganz anderen Stelle seine Wurzel hat. Ja, und diesen Grundzusammenhang wirklich zu verstehen und zu praktizieren, das ist der größte Schlüssel für eine wirklich gesunde oder erfüllende Beziehung langfristig.
Puh, das war viel. Ihr merkt vielleicht auch, das Thema berührt mich persönlich. Alles zeigt, wie schnell man in Dynamiken rutschen kann, die sich am Anfang ganz anders angefühlt haben. Ein wichtiger Punkt, der hängen bleibt. Hinter Verhalten, das sich für uns toxisch anfühlt, stecken oft eigene Verletzungen und alte Erfahrungen. Das kann helfen, Dinge zu verstehen, entschuldigt aber rein gar nichts. Und genauso wichtig ist, wenn eine Beziehung dich verunsichert, dich kleiner macht oder dich an deiner eigenen Wahrnehmung zweifeln lässt, dann ist es ein ernstes Signal. Dann geht es nicht darum, dich noch mehr anzupassen, sondern gut auf dich zu achten. Unterstützung zu holen ist in solchen Situationen kein Scheitern. Sprich mit deiner Familie, deinen FreundInnen oder mit Menschen, denen du vertraust. Du musst da nicht allein durch, du musst nichts aushalten und du musst da nicht bleiben. Danke dir für deine Zeit, Emanuel. Bis zur nächsten Folge.
Das war Lifehacks. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier uns und empfehle uns gern weiter. Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.